Guten Morgen uns allen, die wir heute hier im Saal sitzen. Ich bedanke mich ganz besonders bei Frau Prof. Dr. Olutu und bei Herrn Dr. Schäfer für diese Morgenandacht, die uns in den neuen Tag hineingenommen hat. Wir fahren fort mit unserer Synodentagung und kommen zurück zum Tagesordnungspunkt 1. Und hier freue ich mich ganz besonders, dass uns mit Professor Dr. Levermann ein Spezialist auf dem Gebiet der Klimaforschung zur Seite steht und einen Vortrag halten wird. Herr Dr. Levermann ist Klimawissenschaftler und leitet seit 2012 den Forschungsbereich Nachhaltige Lösungsstrategien des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und ich hoffe Sie auch und bitte jetzt Professor Levermann um sein Wort.
Ja, guten Morgen. So sehen Sie gar nicht, das wissen Sie, nicht?
So halbwegs.
Ich habe gerade herausgefunden, dass ich ein Loch im Strumpf habe. Das lenkt ganz furchtbar ab, das glauben Sie. Aber ich konzentriere mich und wir kriegen das durch. Sie müssen an sich... Sie müssen sich anschnallen, wir haben viel vor. Ich habe eine Dreiviertelstunde und die nutze ich auch aus. Das heißt, Konzentration bitte. Wir reden über Klimawandel heute, eine ganze Menge davon kennen Sie schon. Ich fange da trotzdem mit an und dann reden wir über Dinge, die Sie vielleicht noch nicht so kennen. Ich komme gerade aus New York. Was wir da gesehen haben, war wirklich außergewöhnlich. Fast 400.000 Menschen sind durch New York marschiert, um Druck zu machen auf die amerikanische Regierung und auch zu zeigen, dass nicht die Stimmen im Kongress die tatsächlich einzigen Stimmen in Amerika sind. Ich rede über Klimawandel, wie gesagt, und fange mit den Grundlagen an. Die Grundlagen sind einfach, Sie kennen das, das ist die Temperaturentwicklung der letzten 100 Jahre für den Globus. Sie sehen vor allen Dingen rot als Farbe, rot bedeutet Erwärmung. Es gibt auch einige Gebiete, in denen hat sich es etwas abgekühlt, südlich von Grönland und auch da, wo der Kongress tagt, in Amerika an der Ostküste. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Grund dafür, dass wir da gelegentlich kritische Stimmen hören. Das sind kritische Stimmen, die aus der Politik kommen, die aus den Medien kommen, die von der Wirtschaft kommen, nicht von den amerikanischen Kollegen. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Ich werde das gleich nochmal darlegen. Es ist tatsächlich nichts mehr zu leugnen am menschengemachten Klimawandel. Worüber wir jetzt intensiv diskutieren müssen, sind die Lösungen. Was können wir tun, damit wir nicht gleichzeitig unsere Wirtschaft in den Ruin bringen oder damit wir den Übergang so schmerzfrei wie möglich hinkriegen oder sogar zu unserem Vorteil nutzen. Die CO2-Konzentration steigt in der Atmosphäre an seit etwa 150 Jahren. Das ist hier eine Entwicklung der letzten 2000 Jahre. Das passiert mit CO2, weil wir Kohle, Gas und Öl verbrennen. Das passiert aber auch mit Methan und mit Lachgas, Methan, da ist vor allen Dingen auch die Rinderproduktion und so weiter, die Rinderhaltung relevant, aber auch der Reisanbau. Das sind Treibhausgase und das sage ich so fest, weil wir das aus ersten physikalischen Grundlagen wissen. Aber selbst wenn es keine Treibhausgase wären und die Temperatur des Planeten sich nicht erhöhen würde, hätten wir schon ein Problem. Das ist ein Problem, was häufig übersehen wird, aber fast die Hälfte des CO2, was wir ausstoßen, landet im Ozean, wird vom Ozean aufgenommen und produziert Kohlensäure. Diese Kohlensäure, die Sie in der Hälfte der Gläser hier im Saal haben. Kohlensäure ist nicht gut für das Algenwachstum, insbesondere bei Kalkschalen bildenden Algen und greift damit die Nahrungskette im Ozean tatsächlich an der Wurzel an. Also wir hätten selbst da ein Problem, selbst wenn wir kein Treibhausgas mit CO2, Methan und Lachgas hätten. Aber das haben wir und deswegen erhöht sich die Temperatur des Planeten. Sie sehen hier die Entwicklung, die ist nicht vollkommen homogen, die ist nicht immer gleichmäßig. Zum Beispiel haben wir hier in den 50er Jahren ein Plateau, das sehen Sie nicht so sehr, aber sehen wir ein Plateau. Das lag daran, weil wir große Luftverschmutzung auf der Erde hatten und wir tatsächlich viel von der Sonneneinstrahlung wieder zurückreflektiert haben durch Smog, wenn Sie so wollen. Dann haben wir angefangen, unsere Schornsteine sauberer zu machen. Und jetzt geht es wieder wie gewohnt hoch mit der Temperatur aufgrund der CO2-Konzentration. Wir können auch über das kleine Plateau sprechen, was wir hier am Ende gesehen haben. In den letzten 10, 15 Jahren, da wurde viel darüber diskutiert in der Presse, in der Öffentlichkeit, im letzten Sachstandsbericht des Weltklimarats. Ich war einer der Leitautoren des Meeresspiegelkapitels im letzten Weltklimaratsbericht. Dort haben wir extra eine Box quasi aufgemacht, um dieses Phänomen zu erklären. Wir haben diese Wärme, die dort fehlt, gefunden. Sie ist zeitweilig in den tiefen Ozean abgetaucht, im Pazifik unterhalb von 700 Metern haben wir eine Wärmeblase gefunden, die dadurch entstanden ist, dass wir mehr von dem La Niña-Phänomen hatten in dieser Periode. Da haben Sie vielleicht mal von gehört, El Niño, La Niña-Phänomene, die natürlich entstehen im Klimasystem und die gelegentlich mal zu solchen Schwankungen führen können. Diese Wärme ist dort für kurze Zeit angehäuft worden, das wird aber nicht so bleiben und dann geht es einfach weiter, vielleicht sogar ein bisschen schneller, als wir das momentan oder als wir das in der Vergangenheit beobachtet haben, weil eben Wärme auch wieder rauskommt. Dieses Jahr ist ein El Niño-Jahr, da kommt die Wärme wieder aus dem tiefen Ozean zurück. Die wärmste Dekade war die letzte Dekade, die wärmsten Jahre waren alle in der jüngsten Vergangenheit. Ich habe es gesagt, wir brauchen keine Klimamodelle, wir brauchen keine aufregende Physik, also Sie können es aufregend nennen, alle Physik ist aufregend, wenn Sie so wollen, aber Sie brauchen keine tiefe Physik, um das Klimaphänomen zu verstehen. Wir brauchen Quantenmechanik und Thermodynamik, kommt darauf an, wo Sie es studieren. Ich habe es in Kiel studiert, aber wir können es auch woanders studieren. Kommt darauf an, wo Sie studieren, wann Sie das im Studium lernen, aber es ist irgendwann in den ersten Semestern. Wir wissen aus der Quantenmechanik, was macht CO2 mit der Sonneneinstrahlung, sie lässt sie durch. Was macht sie mit der Wärmestrahlung, die zurückkommt von der Erde, die fängt sie auf und strahlt sie wieder zurück und deswegen wird der Planet wärmer. Das ist sehr, sehr einfach und sehr fundamental. Deswegen können wir da auch nichts dran ändern. Dann kommt die erste Verstärkung, da brauchen wir die Thermodynamik, das ist Herr Boltzmann. Herr Boltzmann ist dabei verrückt geworden, dass ihm keiner seine Theorie geglaubt hat. Mittlerweile glauben wir sie, weil wir sonst keine Autos fahren könnten, keine Flugzeuge fliegen können und so weiter. Herr Boltzmann hat uns gesagt, dass wenn wir eine wärmere Atmosphäre haben, dann können wir da drin auch mehr Wasserdampf haben. Und Wasserdampf ist wieder ein Treibhausgas, da kommt die Quantenmechanik wieder rein. Und dann haben wir es, dann haben Sie 3 Grad Erwärmung, wenn Sie die CO2-Konzentration auf dem Planeten verdoppeln, von 280 ppm im Vorindustriellen auf 560 ppm. Eine Verdopplung bedeutet 3 Grad. Das ist alles, was Sie brauchen. Der Rest ist Wolkenphysik, kompliziert, unsicher, aber kein großes Signal. Und weil es so fundamental ist, können sich auch Physiker wie ich damit beschäftigen und können damit ihren Frieden finden. Wenn es nur an der Korrelation zwischen CO2 und Temperatur läge, wäre ich nicht in diesem Bereich tätig. Das heißt, wir verstehen die Vergangenheit, wir verstehen physikalische Grundgesetze, das heißt, wir können auch Modelle für die Zukunft machen und das sind keine ökonomischen Modelle, das sind keine soziologischen Modelle, die haben auch ihre Berechtigung und ihre Begründung, aber das sind physikalische Modelle, das sind die Modelle, die auf den Grundgleichungen beruhen, die sagen, dass das runterfällt, wenn ich es loslasse. Das Newton-Gesetz plus der Thermodynamik von Herrn Boltzmann. Auf seinem Grabstein ist übrigens die Formel für die Entropie in Wien. Das ist ein interessantes Konzept, ob Sie auf Ihrem Grabstein eine Formel haben wollen. Wir können also über die Zukunft reden. Dafür gucken wir erstmal, ob unsere Modelle die Vergangenheit können. Und Sie können hier sehen, die schwarze Kurve zeigt die beobachtete Temperaturentwicklung und die rote Kurve zeigt die Entwicklung der letzten Klimamodelle, die blaue der vorletzten Generation der Klimamodelle. Und in der oberen Grafik sehen Sie eine schlechte Übereinstimmung. Und das liegt daran, weil wir da die Treibhausgase rausgelassen haben. Dann geht's nicht. Ohne Treibhausgase können wir es nicht. Aber wenn wir die Treibhausgase mit reinnehmen, und das sehen Sie hier unten, dann sind wir sehr, sehr gut in den Beobachtungen. Wir sind nicht so gut in dem Bereich, den ich vorhin angedeutet habe, wo La Niña die ganze Wärme in den Pazifik gepumpt haben. Das ist, weil unsere Modelle das nicht recht in der richtigen Zeitabfolge können. Die können schon La Niña und El Niño, aber nicht dann, wann es tatsächlich auch in der Welt passiert, weil sie das Phänomen können, aber nicht genau zum richtigen Zeitpunkt. Diese Modelle können die große Entwicklung in der Vergangenheit vorhersagen, wenn Sie wollen. Das heißt, wir können sie auch für die Zukunft verwenden. Und wenn wir das tun, dann müssen wir Szenarien produzieren. Ganz einfach nicht, weil die Physik unsicher ist in der Zukunft, sondern weil wir unsicher sind in der Zukunft. Das ist auch einer der Gründe, warum Sie heute hier sind. Wir haben die Entscheidung noch, ob wir unter 2 Grad globaler Erwärmung bleiben wollen oder ob wir so weitermachen wie bisher. Wenn wir so weitermachen wie bisher, sind wir irgendwo bei 5 Grad beim Ende des Jahrhunderts. Vielleicht sind es nur 4, wenn wir Glück haben, aber irgendwo in dem Bereich. Und wenn wir starke Klimaschutzmaßnahmen in Betracht ziehen und auch durchführen, dann können wir physikalisch noch unter 2 Grad bleiben. Das ist die blaue Kurve, die Sie unter uns sehen. Die Physik ist dabei klar, die Sozioökonomie nicht, und das ist auch gut so. Wann kann Ihnen mal jemand was sagen über die Welt in 25 Jahren? Das ist nicht so leicht. Wenn Sie fragen, wie sehen die Computer dann aus? Wenn Sie fragen, wie sehen dann unsere Handys aus? Haben wir schon kleine Implantate hinter den Ohren, mit denen wir telefonieren? Das ist alles, was, das würde ich mich nicht trauen, vorherzusagen. Was ich mich traue, vorherzusagen, ist, dass wir im Jahr 2040 2 Grad globale Erwärmung haben. Und zwar so oder so. Entweder haben wir vorher die Kehrtwende geschafft und die CO2-Konzentration wieder runtergefahren und die CO2-Ausstoß wieder runtergefahren, dann ist es die Trägheit des Klimasystems, die uns weiter treibt und bei 2 Grad aber dann die Kurve macht nach unten. Oder wir haben das nicht getan, dann sind wir weiter geradeaus hochgegangen, an 2 Grad vorbei, aber jetzt ist die Richtung weiter nach oben und an dieser Richtung werden wir dann auch nichts mehr ändern können. Wir können die Richtung jetzt bestimmen, die wir in 25 Jahren haben. Das liegt einfach daran, weil der Ozean so träge ist. Der Ozean ist eine riesen Wassermasse und die kann Wärme aufnehmen, wie verrückt. Ich habe es Ihnen gerade vorhin auch angedeutet mit dem El Niño-Phänomen. Da können Sie so kleine Schwankungen, wie wir jetzt gerade beobachtet haben, leicht mit dem Ozean erreichen. Aber dieser Ozean wirkt eben auch als große träge Masse. Das heißt, was wir jetzt in die Atmosphäre pumpen, erhöht die Temperatur jetzt schon etwas, aber in der Zukunft immer noch mehr. Ich bin viel zu langsam, wir müssen viel schneller werden. Die Menge an CO2, die wir insgesamt ausgestoßen haben, bestimmt uns die Temperatur, die wir bekommen. Das ist etwas, das können Sie vielleicht sich nicht vorstellen, aber es ist sehr, sehr aufregend für Klimaforscher, weil dieses System ist sehr kompliziert eigentlich. Aber hier macht es uns einfach. Es kommt gar nicht darauf an, wann wir das CO2 ausstoßen. Es kommt darauf an, wie viel wir insgesamt ausgestoßen haben. Letztendlich ist das eine Freiheit, die wir gar nicht leben können, weil wir stoßen ja jetzt gerade CO2 aus. Dieses letzte Jahr, da haben wir den Anstieg des Ausstoßes noch erhöht gegenüber allen vorherigen Jahren. So viel haben wir noch nie mehr in die Atmosphäre entlassen als in den letzten 30 Jahren, seit das aufgezeichnet wird genau. Das heißt, wir haben diese Freiheit eigentlich nicht wirklich. Wir müssen jetzt in den nächsten 5 Jahren die Kehrtwende global schaffen und dann nach unten gehen. Aber für die Klimaverhandlungen, fürs Denken über dieses Problem ist es interessant. Wir haben einen Kuchen an CO2-Emissionen, den Sie aufessen dürfen, den Sie ausstoßen dürfen, wenn Sie noch unter 2 Grad bleiben wollen. Diesen Kuchen haben wir zu einem Drittel verzehrt in den letzten 10 Jahren und wir müssen... Die 2 Drittel reichen noch bis Mitte des Jahrhunderts oder dann darüber hinaus. Und das liegt daran, weil das CO2 unglaublich lange in der Atmosphäre bleibt. Das möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen. Sie sehen hier links oben 2 Szenarien, wie wir das nennen, Ausstiegsszenarien, Ausstoßszenarien. Das grüne ist ein Szenario, wo wir noch unter 2 Grad globaler Erwärmung bleiben. Und das rote ist eins, wo wir alles ausstoßen, was wir zurzeit in den Händen haben. Das heißt, achten Sie wieder auf die Zeitskala. Das ist das Jahr 2400, sehr weit in der Zukunft. Da stoßen wir nichts mehr aus, entweder weil wir nichts mehr haben oder weil wir es gelassen haben, weil wir aufhören wollten. Und wenn Sie sich jetzt angucken, was das in CO2-Konzentration in der Atmosphäre heißt, dann müssen Sie die Zeitskala ändern. Hier ist das Jahr 3000 nach Christus. Und das ist das Jahr 12.000 nach Christus. Und Sie sehen, die CO2-Konzentration fällt sehr, sehr langsam ab. Und die Temperatur fällt sogar noch langsamer ab, weil der Ozean immer weniger Wärme aufnimmt. Was das Ihnen sagen soll, wir bestimmen jetzt die Temperatur für alle Generationen, an die wir uns noch nach vorne erinnern, aber noch viel mehr an alle Generationen, die sich noch an uns erinnern werden. Ich habe gehört, Sie erinnern sich gelegentlich mal an das Jahr vor 2000 Jahren. Darüber reden wir noch. 2000 Jahre ist eine Zeit, Horizont, der vielen Leuten nicht so nahe liegt. Aber vielleicht kann man da kulturell mal drüber sprechen. Was ist passiert? Was passiert jetzt gerade mit unserem Klimasystem als Folge dieses CO2-Ausstoßes? Naja, zum einen taut der Permafrost in Sibirien und in Kanada. Das hat jetzt gerade erstmal zur Folge, dass dort der Untergrund aufweicht und Pipelines versinken, Häuser versinken und solche Sachen. Das ist unangenehm und gibt interessante, lustige Bilder für die Tagesschau. Aber interessant, noch viel interessanter fürs Klimasystem selber ist, dass dabei die biologische Aktivität in diesen eingefrorenen Böden wieder anfängt, aktiv zu werden und Methan produziert. Und Methan ist ein Treibhausgas, ein 20-mal potenteres Treibhausgas als Kohlendioxid, wenn es um die Erwärmung geht. Und ist deswegen relevant. Wir müssen gucken, wie viel da tatsächlich rauskommt. Das weiß momentan niemand, einfach weil das Gebiet so groß ist. Die Korallen sterben, das sehen wir jetzt schon. Aber hier wissen wir relativ klar, weil wir wissen, wie Korallen auf Temperaturerhöhungen reagiert, dass bei 1,5 Grad Erwärmung die meisten Korallen tot sein werden. 800 Millionen Menschen auf der Welt kriegen ihren Lebensunterhalt in irgendeiner Form von Korallen. Manche wollen auch einfach so Korallen erhalten, aber Menschen sind auch betroffen. Das arktische Meereis, dieses Jahr hatten wir keinen Rekord. Wir müssen mal gucken, was nächstes Jahr ist, weil wir ein El Niño-Phänomen gerade haben und deswegen vielleicht eine Temperatursprung nach oben kriegen im nächsten Jahr. Dieses Jahr hatten wir keinen Rekord, das ändert aber nichts daran, dass wir einen extremen Rückgang des Meereises in der Arktis haben. In der Arktis, das ist der Nordpol, das ist da, wo die Eisbären wohnen. Am Südpol wohnen keine Eisbären, nur Pinguine. Und der Südpol, der ist relevant für den Meeresspiegel, der Nordpol nicht. Ganz einfach, weil das Eis dort schon schwimmt. Das ist aber auch nur 2-3 Meter dick und kann deswegen relativ schnell schmelzen. Das hier ist ein Satellitenbild aus dem Jahr 1979, mitten in der globalen Erwärmung, nicht der Anfang oder sowas, aber das ist das erste Satellitenbild, was wir von der Region haben. Ich zeige Ihnen hier immer die minimale Ausbreitung des Eises, die wir immer nach der Schmelzperiode Mitte September bekommen, ist also gerade vorbei. Das war 1979, das war das Jahr 2005. Und dann hatten sie nach diesem Rekordjahr 2005 nochmal eine Reduktion um 23% gegenüber dem vorherigen Rekord, 2007 war das, und dann nochmal um weitere 23% im Jahr 2012. Man kann relativ klar sagen, dass egal was wir tun in Bezug auf Klimaschutz, wir eisfrei werden in diesem Jahrhundert am Nordpol. Das ist relativ sicher. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin aufgewachsen mit der Idee von ewigem Eis am Nordpol und am Südpol. Am Südpol bleibt es weiter ewiges Eis, auch wenn das auch stark in Bewegung ist. Aber am Nordpol müssen wir uns einfach davon verabschieden, dass der Weihnachtsmann da wohnt, weil er im Sommer dann kein Zuhause mehr hat. Das war die Eisentwicklung. Ich will Ihnen das nur zeigen, das ist keine gerade Linie. 2007 war dieser Rekord. Nature hat gefragt, ist das der neue Trend? Wir haben gesagt, nein, ist nicht der neue Trend. Da waren besondere Windströmungen und Ozeanströmungen in diesem Jahr. Die haben das Eis vom Nordpol weggetransportiert und haben es besonders stark schmelzen lassen. Das war auch der Fall. 2008, 2009 kam es wieder hoch auf die gerade Linie nach unten, die wir vorher gesehen hatten. Aber das Eis war trotzdem dünner geworden, auch wenn das gar nicht nur an der globalen Erwärmung hing, sondern eben auch an den Wind- und Ozeanströmungen. Und wenn Sie dünneres Eis in einem Jahr haben, dann schmilzt es im nächsten Jahr schneller und deswegen geht es gerade wieder runter. Nun geht es gleich 2013 wieder ein bisschen hoch, wie gesagt, 2014 auch. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Das sind die Projektionen, wie es weitergeht. Wie gesagt, beim Business-as-usual-Szenario, das ist das rote Szenario, das ist das, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann sind wir auf jeden Fall unten, aber auch bei dem 2-Grad-Ziel, beim Einhalten des 2-Grad-Ziels, ist es relativ wahrscheinlich, dass wir das arktische Meereis verlieren werden. Der Meeresspiegel steigt an. Ich habe es gerade gesagt, nicht weil der Nordpol schmilzt, aber aus anderen Gründen. Der Grund für den Meeresspiegelanstieg, wir haben bis jetzt 19 cm in den letzten 100 Jahren beobachtet, ist momentan vor allen Dingen die Wärmeausdehnung des Ozeans. Nicht? So wie die Luft sich ausdehnt, wenn sie warm wird und deswegen hochsteigt, so dehnt sich auch der Ozean aus. Jetzt kommen die ganz Klugen unter ihnen und sagen, Anomalie des Wassers, beim Wasser ist das anders, sonst könnten wir ja nicht Schlittschuh fahren. Das stimmt nicht, weil es Salz im Ozean. Ja, ich sag's nur, gibt gelegentlich so Leute. Der Meeresspiegelanstieg ist bisher nicht bedrohlich. Er wird weitergehen und zwar für sehr, sehr lange. Der Weltklimarat hat eine, wir nennen das kalibrierte Sprache. Kalibrierte Sprache heißt, dass wir nennen etwas wahrscheinlich, wenn es 66% Wahrscheinlichkeit hat, einzutreten. Wir nennen etwas sehr wahrscheinlich, wenn es 90% wahrscheinlich ist, einzutreten. Und wir nennen etwas praktisch sicher, wenn es 99% Wahrscheinlichkeit hat. Die Aussage, dass der Mensch das Klima erwärmt, haben wir 99% sicher genannt. Virtually certain. Die Aussage, dass der Meeresspiegel weiter ansteigen wird, nicht nur in diesem Jahrhundert, sondern auch in den nächsten mehreren Jahrhunderten, haben wir auch praktisch sicher genannt. Virtually certain. Und der Grund ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, der Ozean ist träge, wir erwärmen ihn an der Oberfläche, aber das dauert sehr, sehr lange, bis sie die 3 Kilometer nach unten die Wärme gemischt haben. Und deswegen wird es immer weitergehen mit dem Meeresspiegelanstieg. Die Frage ist tatsächlich nicht nur, wie dehnt sich der Ozean aus, sondern auch, wie viel extra Wasser bekommen sie. Das sind die letzten 100 Jahre, ich kann da immer nicht drauf gucken, deswegen. So. Das sind die letzten 100 Jahre, Pegelstände und Satellitendaten zusammen. Das wäre alles kein Problem, wenn wir nicht unsere Infrastruktur so gebaut hätten an die Küste, dass wir, wir können auch mit einem 20 Meter mehr Meeresspiegel leben. Dann müssen Sie nur halt die Atomkraftwerke in Schottland wegbauen und solche Dinge. Aber wenn Sie die da gar nicht hingebaut haben, wäre das kein Problem. Es geht ja um die Änderung des Meeresspiegels. Nicht? Die Brauerei Guinness hat übrigens einen Pachtvertrag in Dublin für 5000 Jahre. Das finde ich sehr finde ich an sich sehr mutig, aber jetzt mal im Rahmen des Meeresspiegelanstiegs kann man sicher sagen, den werden sie kündigen, die eine oder die andere Seite. In der Vergangenheit, habe ich gesagt, war es hauptsächlich die Ausdehnung des Meeres, die den Meeresspiegelanstieg verursacht hat, aber kam auch ein großer Teil von Gebirgsgletschern dazu. Da müssen wir Nordlichter gelegentlich auch mal Mitleid haben mit den Bayern, nicht zu oft, aber gelegentlich. Die Gebirgsgletscherschmelze hat natürlich andere Folgen, regionale Folgen, die sehr, sehr wichtig sind. Im Himalaya-Bereich hat es Folgen für die Süßwasserversorgung zum Beispiel. Ja, da wird einfach Süßwasser im Sommer, im Winter raufgeschneit und es kommt dann im Sommer wieder runter. Und das ist in vielen Regionen sehr wichtig für die Flüsse und den Wassergehalt der Flüsse. Für den Meeresspiegel war es auch relevant in der Vergangenheit und wird es auch bleiben, aber die Menge an Eis, die wir in diesen Gebirgsgletschern gespeichert haben, ist nichts im Vergleich zu den großen Eisschilden auf Grönland und der Antarktis. 20 Zentimeter Meeresspiegelanstieg in den letzten 100 Jahren. Der Meeresspiegelanstieg, der in Grönland schlummert, sind 7 Meter. Das ist ungefähr Deckenhöhe. Na, ich bin schlecht in sowas, aber ich würde sagen ungefähr Deckenhöhe. Die Westantarktis, das ist dieser Bereich hier, hat 5 Meter Meeresspiegelanstieg in sich und die Ostantarktis 50 Meter. Das ist der große Bereich hier. Das heißt, das verlieren wir nicht über Nacht. Wir brauchen keine Angst haben vor einer Flutwelle, die uns wie in The Day After Tomorrow alle unter sich begräbt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass selbst wenn wir dort nur Prozentzahlen verlieren von diesem Eis und Eis schmilzt, wenn es wärmer wird, wenn wir Prozentzahlen von diesem Eis verlieren, dass wir dann ernste Probleme kriegen in Städten wie Hamburg, Shanghai, New York und Kalkutta. Ja. Hamburg kann, wenn ich das richtig weiß, die Deiche noch etwa 80 Zentimeter aufstocken und dann muss man jetzt Hinterland verändern. Da muss man anfangen, alte Häuser aufzugeben oder zu versetzen. Aber da gibt es sicher noch andere Möglichkeiten im Ingenieursbereich, da bin ich nicht der Richtige zu fragen. Ich will nur sagen, wir reden da etwas, was uns tatsächlich betrifft. Die große Frage ist also, wie entwickelt sich der Meeresspiegel in der Zukunft? Und Sie sehen hier wieder die zwei Szenarien. Es sieht so ein bisschen so aus, als würde es gar keinen Unterschied machen, ob wir unter 2 Grad blieben oder nicht, aber es macht einen Unterschied und ich werde Ihnen das in kurzer Zeit auch noch darstellen. Aber in Bezug auf den Meeresspiegel haben wir wieder eine ähnliche Situation. Der steigt einfach weiter an und wahrscheinlich zunehmend schnell. Die Rate, mit der er ansteigen wird, hängt von der Temperaturerhöhung ab. Das können wir also noch bestimmen. aber er wird einfach weiter hochgehen. Der Weltklimaratbericht, wir haben uns da geeinigt, so klingt das immer, so wird es auch in der Presse immer gesagt, wir haben uns geeinigt. Das heißt, wir haben 5 Millionen Paper gelesen und gesagt, was ist das Resultat daraus, auf bis zu 1 Meter Meeresspiegelanstieg bis zum Jahr 2100. Außer wenn die Westantarktis instabil wird, haben wir damals geschrieben. Das klingt ein bisschen kompliziert in unserer Sprache, weil es ist doppelt verneint. Das war ein langer Kampf, den Sie kennen, lange Kämpfe in Diskussionen vermutlich, weiß ich nicht. However, there is medium confidence that this additional contribution would not exceed several tenths of a meter of sea level rise during the 21st century. Also wir haben gesagt, wir sind uns einigermaßen sicher, dass es nicht schlimmer wird als mehrere zusätzliche Dezimeter. Und das ist ungefähr diese Marge, die ich Ihnen hier reingemacht habe. Das hängt damit zusammen. Die große Frage war, wird in der Westantarktis das Eis instabil oder nicht? Und es ist instabil geworden. Wir haben das erste Mal einen Kipppunkt im Klimasystem kippen sehen. Das war wirklich ein historischer Moment, meiner Auffassung nach. Die Welt hat es nicht so richtig gemerkt. Ich saß an diesem Montag, als die 2 Paper rauskamen, in meinem Büro und habe tatsächlich einfach mal für eine halbe Stunde innegehalten und überlegt. Weil wir haben in der Westantarktis einen Punkt erreicht, wo wir nicht mehr zurückkommen. Wir haben das Eis so weit wir haben das abgeschmolzen unterhalb von unten vom Ozean her, sodass es über einen Berg rüber ist und jetzt die Aufsetzlinie den Berg runterrollt, wenn Sie so wollen. Das war eine Studie von der NASA in Geophysical Research Letters und in Science von Kollegen Jockwin aus Amerika, die eine andere Studie von Favier aus Frankreich untermauert haben, die ein paar Monate vorher rausgekommen war. Und wir können da tatsächlich relativ sicher sein, weil es eine Kombination aus physikalischen Modellierungen und Beobachtungen. Wie gesagt, das passiert nicht über Nacht, das wird hunderte von Jahren dauern, aber es wird nicht mehr aufhören. Das heißt, die Leute werden sich daran erinnern, dass wir das mal gemacht haben. Nun, die Westantarktis ist vorbei, aber das heißt nicht, dass wir aufhören können. Ein Doktorand von mir, Matthias Mengel und ich, wir haben zusammen gefunden, dass es ein ähnliches Gebiet in der Ostantarktis gibt. Das ist hier dieser Finger, wenn Sie so wollen, wo wir die gleiche Situation haben. Wenn Sie dort einen kleinen Bereich, wir haben das einen Eiskorken genannt, wenn Sie einen kleinen Bereich des Eises wegschmelzen, dann läuft Ihnen das ganze Bassin leer. Und das sind 3 bis 4 Meter Meeresspiegelanstieg. Wie gesagt, das passiert nicht über Nacht, aber Sie können es nicht mehr stoppen. Die Westantarktis ist gekippt, die Frage ist, ob wir die Ostantarktis noch vom Kippen aufhalten könnten. Das sind die Dinge, die wir einigermaßen wissen. Aber es gibt eben auch Risiken im Klimasystem und gelegentlich wird uns gesagt, wir sollen es nicht sagen, was es für Risiken gibt. Das halte ich für ausgesprochen undemokratisch. Wir müssen aber ganz klar sagen, weil wir es nicht wissen genau, aber wir müssen aber ganz klar dazu sagen, dass das Risiken sind und dass wir da nicht das volle physikalische Verständnis haben, dass wir auf die globale Mitteltemperaturerhöhung werfen können. Und diese Unsicherheit bezieht sich einerseits auf solche sogenannte Kippelemente im Klimasystem. Ein Kippelement ist die Westantarktis gewesen. 1978, da war ich 5, da hat John Mercer in einem Artikel in Nature, einem der größten Magazine, die wir haben für Wissenschaft, geschrieben, die globale Erwärmung wird, die CO2-Konzentration wird sich, wenn wir so weitermachen wie bisher, in 50 Jahren verdoppelt haben. Gute Prognose, wir sind direkt auf dem Weg. Und dann werden zuerst die Eisschelfe in der antarktischen Halbinsel zerbrechen. Das ist passiert, 2008 nicht alle. Aber 2002 haben wir das Larsen-Eisschelf zerbrechen sehen in 14 Tagen, kleinteilig. Wilkes-Eisschelf ist zerbrochen und so weiter und so fort. Und dann wird die Westantarktis instabil werden. Das hat er 1978 gesagt. Und jetzt ist es passiert. Ja. Ich war jetzt gerade in New York und wir haben mit Politikern und Wirtschaftsvertretern gesprochen. Und die Wirtschaftsvertreter sagen uns, ihr müsst es klarer machen, was ihr sagt. Das tun wir nicht. Wir sagen das, was passiert, aber wir machen keine Show. Ja? Ich sage Ihnen, Herr Mercer hat das damals geschrieben in diesem Artikel, klingt relativ ruhig, klingt relativ zurückhaltend, aber ist dann passiert. weil die Physik sich einfach nicht ändert. Und Eis schmilzt, wenn es warm wird. Wir haben andere Kippelemente, die thermaline Zirkulation, Golfstrom bricht ab, die Bild-Zeitung titelt das alle 2 Jahre etwa. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Na, wer hat das schon gelesen? Das ist immer die Frage, wer... Naja. Das heißt hier Deep Water Formation in North Atlantic. Aber wir haben eine ganze Reihe von anderen Kippelementen, die möchte ich hier nicht alle durchgehen, da können wir gerne auch nachher noch drüber sprechen, wenn Sie wollen. Das ist die eine große Unsicherheit im Klimasystem. Große Effekte, die Sie anstoßen und die dann von alleine die eine Eigendynamik bekommen und Sie können es nicht mehr aufhalten. Und wenn Sie das nicht mehr aufhalten können, dann bekommen Sie eben Meeresspiegelanstieg. Ich möchte hier nochmal zurückkommen auf diesen Meeresspiegel, auf diese Unaufhörlichkeit des Meeresspiegelanstiegs. Was wir gemacht haben, ist, Sie können sich das vorstellen, es ist gar nicht so leicht vorherzusagen, wie der Meeresspiegel direkt jetzt zeitlich sich entwickeln wird. Das können wir, ich habe es Ihnen gerade gezeigt, einigermaßen gut, aber was viel leichter ist, ist zu fragen, wohin wird er denn auf langen Zeitskalen gehen? Weil wenn ich hier einen Eiswürfel auf den Tisch lege, dann wissen Sie nicht genau, wie lange das dauert, bis der weggeschmolzen ist, aber dass er schmilzt, wissen Sie sicher. Und deswegen können wir mehr sagen über das, was irgendwann tatsächlich, was irgendwann passieren wird, als wir sagen können, wann es dann genau passiert. Und das haben wir gemacht für den Weltklimarat wieder. Und was Sie dann bekommen, ist eine wundervoll gerade Linie, die Ihnen sagt, pro Grad Erwärmung kriegen Sie 2 Meter Meeresspiegelanstieg. Irgendwann. Wir haben uns mal auf die sichere Seite gestellt und gesagt, das wird irgendwann in den nächsten 2000 Jahren passiert sein. Das ist sehr, sehr lange in die Zukunft. Aber wie gesagt, ich habe gedacht, Sie, gelegentlich denken Sie mal so weit in die Vergangenheit. Deswegen kann ich das hier anbringen. Ein anderer Bereich, wo das sehr interessant ist, habe ich jetzt gerade wieder Vertreter von der UNESCO getroffen in New York, ist in Bezug auf das Weltkulturerbe. Da können Sie einfach fragen, wie viel des Weltkulturerbes ist denn bei welcher Temperatur weg? Und dann kriegen Sie diese Entwicklung. Sie kriegen am Anfang eine gewisse Chance, ein bisschen was müssen wir schon jetzt schützen gegen Meeresspiegelanstieg. Aber dann geht es hier hoch und bis zu 2 Grad macht es tatsächlich noch was aus, was Sie gemacht haben. Ab 2 Grad flacht das langsam ab, weil das Weltkulturerbe einfach bis gewissen Grad an den Küsten ist, aber dann irgendwann ist das im Landesinneren und da haben sie nichts mehr. Das heißt, wir verlieren bei 3 Grad Erwärmung etwa 1/5 des Weltkulturerbes, der derzeitigen Weltkulturerbestätte. Was sind weitere Risiken? Die Niederschlagsveränderung. Es gilt die grobe Faustregel, trockene Gebiete werden trockener, feuchte Gebiete werden feuchter. Das gilt nicht allgemein, das gilt nicht immer an jedem Ort, aber das ist die grobe Regel und die gilt ungefähr weltweit, im Groben auch weltweit. Aber die nächste große Klasse von Unsicherheiten sind Extremereignisse. Und wie gesagt, da ist unser physikalisches Verständnis nicht so weit gediehen wie für die globale Mitteltemperatur, deswegen müssen wir hier vorsichtig sein. Aber es gab jetzt eine Studie, eine sozialwissenschaftliche Studie, die gefragt hat, ob Klimaforscher übertreiben. Und die haben einfach die Beobachtungen hergenommen von den Phänomenen, die passiert sind. Der erste Weltklimaratsbericht war 1990, das ist schon ein paar Jahre her, 25 Jahre, 24 Jahre her. Und das heißt, wir haben schon eine gewisse Zeit, in der wir Vorhersagen gemacht haben, die man kontrollieren kann. Und es kam aus der Studie raus, dass praktisch immer entweder die Aussagen korrekt waren oder unterschätzt. Ganz einfach, weil Klimaforscher einen Horror davor haben, als Alarmisten abgestempelt zu werden. Das ist das, was sie als Wissenschaftler in der Community umbringt, um es mal etwas drastisch auszudrücken. Wir müssen also über diese Extremereignisse warnen und die Warnungen, die wir gerade aussprechen, sind relativ milde. Wenn Sie den Spezialbericht des Weltklimarats zu Extremereignissen angucken, dann werden Sie bei Seite 15 anfangen einzuschlafen und das Ding hat 1000 Seiten. Ganz einfach, weil die Aussagen sehr, sehr vorsichtig sind und sehr, sehr mit vielen Wenn-Aussagen. Und das ist auch richtig so, das muss auch so bleiben. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass es eine solide Möglichkeit gibt, dass Extremereignisse zunehmen. Und dafür haben wir physikalische Gründe, die sage ich Ihnen ganz kurz und wir sind da schnell mit durch sozusagen. Hitzewellen, das ist nicht besonders tiefsinnig. Wenn Sie die Temperatur im Mittel erhöhen, dann erhöhen Sie auch die Anzahl der extremen Temperaturen. Das ist erstmal nicht verblüffend, aber man muss sich klar machen, was das tatsächlich bedeutet. Sie haben vielleicht früher, die sich erinnern an den 10-Mark-Schein, war noch 10 Mark, ja, da war die Gauss-Verteilung drauf. Und diese Gauss-Verteilung, die fällt, die sagt Ihnen, wie wahrscheinlich ist es, dass der Mittelwert von irgendeiner Größe angenommen wird. Wenn Sie also die Tage oder die Monate, die Monatstemperaturen im Norden anschauen und jetzt machen Sie immer eine Linie, wenn Sie diese für jede Temperatur als Abweichung von dem langzeitlichen Mittelwert, dann werden Sie meistens den langzeitlichen Mittelwert kriegen. Aber eben gelegentlich ist es auch mal wärmer als der langzeitliche Mittelwert und mal gelegentlich ist es auch mal kälter. Und das wird sehr, sehr schön beschrieben von so einer Gauss-Kurve, wenn Sie nicht Klimawandel drunter haben und die ganze Gauss-Kurve die ganze Zeit verschieben. Und wenn Sie die aber verschieben, dann wird die Fläche unter dieser Gauss-Kurve, die Ihnen angibt, wie häufig ist denn so ein Extremereignis aufgetreten, die wird ganz viel schnell größer. Ich kann das für die Temperatur nicht genau sagen, aber für den Meeresspiegel kann ich Ihnen das darstellen. Wenn Sie den Meeresspiegel um Manhattan herum um einen Meter anheben, dann bekommen Sie eine Sturmflut, die Sie vorher alle 100 Jahre hatten, dann alle 3 bis 4 Jahre. Ja. Die Zunahme, das liegt einfach daran, weil diese Kurve so schnell hochgeht. Ja. Und das gilt auch für Hitzewellen. Mehr Dürren, mehr Brände sind damit assoziiert. Natürlich, die meisten Brände entstehen dadurch, dass Leute Zigaretten wegwerfen, aber das würde überhaupt nichts machen, wenn es dort nicht trocken wäre und es eine Möglichkeit für Waldbrände gäbe. Der Weltklimarat hat getagt im Januar 2009 dort unten. 2013, dort unten. Das war aufregend. Aber wir haben diese Waldbrände, wir haben sie sehr stark in Australien natürlich, wir haben sie auch in Griechenland. In Brandenburg haben wir sie gar nicht, obwohl wir dort auch Waldbrandgefahr haben. Wir müssen davon ausgehen, dass die Waldbrandgefahr zunimmt unter globaler Erwärmung. Mehr extreme Niederschläge scheint ein Widerspruch zu sein, aber ich habe Ihnen gesagt, eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf halten und dieser Wasserdampf entlädt sich in extremen Niederschlagsereignissen. Nicht in diesem Getröpfel, was wir hier im Norden so gut kennen, sondern in den starken Niederschlagsereignissen, in Monsunregenfällen und so und anderen Starkregenereignissen. Dort spielt die gesamte Menge an Wasser, die Sie in der Atmosphäre halten können, eine Rolle und damit gehen wir davon aus, dass diese extremen Niederschlagsereignisse zunehmen werden. Wir haben die Elbeflut, an die erinnern Sie sich, 2-mal. Aber wir hatten eben auch Pakistan. Wir hatten diese extremen Niederschläge in Pakistan. Jetzt vor kurzem hatten wir wieder einen starken Monsun in Indien. Pakistan hatte 2010 und 2011 extreme Niederschläge. 2011 hatten sie noch gar nicht aufräumen können nach 2010. Das hing zusammen mit der extremen Dürre in Russland. Erinnern Sie sich vielleicht, damals gab es diese Torfbrände, die waren praktisch jeden Tag in der Tagesschau, diese Torfbrände, die unterirdisch waren und man kriegte die gar nicht gelöscht. Das war diese extreme Hitzeglocke, die einfach nicht wegging über Russland. Das war so eine Blockadesituation. Meteorologen kennen diese Blockadensituation, aber die dauern im Allgemeinen wenige Tage an und hatten dort 4 Wochen angedauert. Und jetzt mittlerweile glauben wir zu wissen, dass das an einem Einlocken des Jetstreams in der Atmosphäre, in der Nordhemisphäre hing. Aber das wussten wir damals noch nicht. Australien hatte Überschwemmungen gesehen. Ich hatte in der FAZ im 2010 einen Artikel geschrieben, im Dezember, der gesagt hat, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir irgendwann an die Grenzen unserer Anpassungsfähigkeit kommen. Das war erstmal nur eine Hypothese, es liegt an einer Grafik, die ich Ihnen nachher noch zeigen werde, die über das Jahr 2100 hinausgeht. Ich habe also gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Infrastruktur und eine Industrie erhalten, die uns tatsächlich bis zu 15 Grad Erwärmung bescheren kann, weil wir einfach durch Extremereignisse diese Infrastruktur, diese Industrie stören werden die ganze Zeit. Und dann ist tatsächlich 2 Wochen später das viertgrößte Kohleförderungsgebiet der Erde abgesoffen, und zwar in Australien, aufgrund von Starkniederschlägen, die zusammen mit La Nina und der globalen Erwärmung wahrscheinlich auf eine Temperaturerhöhung nördlich von Australien zurückzuführen war. Danach kam noch Hurricane Yasi hinterher, die Australier hatten kein gutes Jahr in 2010. Wir erwarten, und das ist das Letzte, was ich jetzt noch sagen möchte, wir erwarten im Allgemeinen eine Intensivierung von tropischen Stürmen. Das muss uns hier erstmal nicht interessieren, aber es ist nicht vollkommen unmöglich, dass auch tropische Stürme bis in unsere, nicht bis Norddeutschland, aber bis nach Europa reinkommen, ganz einfach, weil es an der Temperatur hängt, die der Ozean hat, wie viel Energie, ob solche Hurricanes entstehen können und wie viel Energie die haben. Wir haben schon einen Hurricane in Richtung Portugal ziehen sehen vor ein paar Jahren. Da haben alle gesagt, das kann eigentlich gar nicht sein. Hurricane Sandy nach New York rein hätte eigentlich auch nicht sein gekonnt. So weit im Norden hatten wir die nicht erwartet. Aber wenn Sie die Temperatur des Ozeans an sich erhöhen und wenn Sie dann noch zwischendurch solche Blockadesituationen haben, wie wir das in 2010 hatten, dann 2012 hatten, dann können Sie tatsächlich solche außergewöhnlichen Situationen bekommen. Dann bekommen Sie auch Hurricanes in Gebieten, wo Sie die eigentlich nicht erwarten. Das wirklich Verblüffende ist, und das muss ich noch kurz sagen, dass wir auch mehr extreme Kälteperioden erwarten. Das können die Leute selten verstehen. Das ist, ja, kommt immer die Presse nach, immer wenn es kalt wird, kommt die Presse zu uns und sagt, es ist kalt. und dann müssen wir sagen, ja, es ist Winter. Nein, aber ganz im Ernst, wir haben in 2010 und 2011 extreme Wintereinbrüche gehabt und es ist wirklich ein großes Verdienst unseres nicht nur unseres, aber unseres theoretischen Meteorologen Wladimir Petukhov, dass wir dieses Phänomen verstehen. Hat Petukhov zusammen mit den Kieler Kollegen das weiter untersucht. Es gibt einen Mechanismus, warum wir mehr extreme Kälteeinbrüche in Europa, nur in Europa, erwarten unter globaler Erwärmung. Wenn Sie sich hier mal die Temperaturkurve für Potsdam anschauen, für dieses Jahr 2011, Dezember 2011. Sie sehen hier, da war die Temperatur in unserer Wetterstation über dem langjährigen Mittel und ist dann innerhalb von 10 Tagen um 15 Grad abgefallen. Was da passiert ist, ist Folgendes. Das ist Skandinavien hier und hier oben haben wir Meereis im Winter im Allgemeinen. Aber wenn es im Sommer sehr dünn war, dann kann es im Winter auch noch brüchig bleiben und wenn es aufbricht und der Ozean, der warme Ozean zum Vorschein kommt, dann kann es passieren, dass hier sich ein Hochdrucksystem festsetzt und arktische Luft reinzieht nach Europa. Das ist 2010 passiert, das ist 2011 passiert und mittlerweile haben wir gesagt, die Kollegen in Kiel, aber auch die Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut, das für die letzten 50 Jahre untersucht und gezeigt, das passiert immer häufiger und das macht auch Sinn, wenn das Eis im Norden schmilzt. Ja. Das müssen Sie wissen, bevor die Journalisten kommen und fragen, warum es so kalt ist. Das können wir nicht immer, das wissen wir manchmal. Das ist die letzte Grafik. Das ist der Grund, warum ich diesen Artikel in der FAZ geschrieben habe und neulich im Guardian nochmal. Der Weltklimarat hat das erste Mal über das Jahr 2100 hinausgerechnet. Hat einfach gefragt, wie viel Kohlenstoff haben wir denn in Öl, Gas und Kohle? Und was passiert, wenn wir einfach den Ausstoß so weiter vorantreiben, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben? Und dann bekommen Sie dieses Bild. Und dann sehen Sie, dass einige physikalische Modelle, die gleiche Physik haben von Herrn Boltzmann und Herrn Planck, 15 Grad globale Erwärmung bekommen. Sagen wir großzügig und sagen 10. Da müssen Sie sich klar machen, dass der Unterschied zwischen einer Eiszeit und einer warmen Zeit 5 Grad ist. Wir sind jetzt in der warmen Zeit. Wir gehen gerade auf dem Weg in die Heißzeit, wenn Sie so wollen. Aber vor 10.000 Jahren ist die Eiszeit zu Ende gegangen und damals sah die Welt anders aus. Da war viel Eis. Ja. Und dieser Unterschied, für den nimmt die Natur nimmt sich dafür etwa 10.000 Jahre Zeit. Wir machen das Gleiche jetzt etwa in 100 Jahren. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, wir kombinieren einen extrem schnellen Temperaturanstieg auf dem Planeten mit einer Erhöhung des Wasserdampfgehaltes in der Atmosphäre, der dafür verantwortlich ist, dass sie große Mengen Energie von A nach B transportieren können. Mit einer extrem ausgefeilten Infrastruktur weltweit. Das ist die Kombination, die wir haben. Wir können mit einem Meeresspiegelanstieg leben, solange da keiner wohnt. Aber wir hatten eine Meeresspiegelverringerung von 120 Metern in der letzten Eiszeit, aber da gab es niemanden. Da konnten sie zwischen Amerika und Asien hin und her gehen, aber ist keiner gelaufen. Ganz wenige, sind ein paar, aber nicht viel. Aber jetzt haben wir eine Infrastruktur, wir haben eine globale vernetzte Ökonomie. Und wenn Thailand überflutet wird, haben wir plötzlich bei Mediamarkt keine Festplatten mehr für ein paar Monate. Das ist tatsächlich passiert. Die Rückversicherungen haben gesagt, oh, die hatten uns gar nicht gesagt, dass das alles in Thailand steht. Das waren japanische Firmen. Warum haben die uns nicht gesagt, dass das in Thailand steht? Das wundert mich dann persönlich, weil ich denke, so viele Milliarden, da wird doch mal einer geguckt haben, ob die in Thailand stehen. Aber das macht nichts. Ich will nur sagen, wir haben eine hoch vernetzte Ökonomie. Wir verstehen sie nicht. Das ist, glaube ich, fair zu sagen. Ich arbeite mit vielen Ökonomen zusammen, aber ich glaube, wir können fair sagen, wir verstehen das nicht im Einzelnen. Wir haben extreme Ereignisse, die wir auch nicht verstehen. Aber wir gehen davon aus, und wir müssen davon ausgehen, dass sich die intensivieren und verstärken. Und die Kombination von diesen beiden mit einem Anstieg von 10, 15 Grad in dieser Periode, da würde ich einfach sagen, da gibt es irgendwo eine Grenze unserer Anpassungsfähigkeit. Ich habe keine Ahnung, wo die liegt, aber ich gehe davon aus, dass es die gibt. Ganz kurz zusammengefasst, physikalisch können wir noch unter 2 Grad bleiben. Der Mensch verursacht es und der Mensch muss es auch stoppen. Die Physik macht das nicht. Also gelegentlich hoffen die Leute, dass wir sagen, naja, es gibt irgendwo eine Grenze, wir erhöhen die Temperatur, aber irgendwann wehrt sich die Natur und macht es rückgängig. Das ist nicht so. Und bei ungehindertem Energieausstoß verlassen wir die Welt, wie wir sie kennen. Ich glaube, das können wir sicher sagen. Wir verlassen die Welt, wie wir sie kennen. Wie sie dann aussieht, das wissen wir zu einem gewissen Grade, aber eben nicht vollständig. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.